Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin.
Willkommen zum Nachtmagazin. Ich freue mich, dass Sie noch wach sind. Ja, nach stundenlangen Verhandlungen kam heute vom Brexit-Gipfel in Brüssel eine konkrete Nachricht. Großbritannien wird nun doch nicht am 29. März ohne Deal aus der EU ausscheiden. Einstimmig beschlossen die anderen 27 Mitgliedstaaten eine Verschiebung des Austrittsdatums bis zum 22. Mai. Allerdings nur unter der Bedingung, dass das britische Unterhaus in der kommenden Woche doch noch Ja zum Vertrag mit Brüssel sagt. Die Frage war, was sagt Theresa May dazu? Und sie hat den Beschluss akzeptiert. Auf dem Tisch liegt aber noch eine zweite Option. Und da fragen wir nach bei unserem Korrespondenten Markus Preis in Brüssel. Was sieht der Plan der EU denn da genau vor?
Naja, also erstmal angenommen ist im Prinzip das, was man gestern auch schon besprochen hatte, nämlich, dass man den Briten bis zum 22. Mai Zeit gibt, wenn sie den Deal annehmen. Aber das ist natürlich eine höchst unwahrscheinliche Option und man möchte die Europawahl nicht gefährden. Deswegen hat man noch eine zweite Frist eingeräumt, nämlich bis zum 12. April. Wenn Großbritannien bis dahin oder am 12. April soll Großbritannien erklären, wie es sich den weiteren Weg vorstellt. Ich hatte eben bei der Abfahrt der Bundeskanzlerin Gelegenheit, sie zu fragen, ob es bedeutet, wenn Großbritannien am 12. April nicht sagt, dass es bereit ist, Europawahlen abzuhalten, dass es dann aus der EU ausscheiden muss. Die Antwort der Kanzlerin war ganz klar ja.
Und inwiefern ist das nun als Durchbruch zu bewerten oder ist das nur ein kleinster gemeinsamer Nenner?
Naja, es ist auf jeden Fall etwas, wo man zusammengehalten hat, wo man ganz klar signalisiert hat, die Europawahlen sind uns wichtig und damit spielen wir nicht. Also entweder Großbritannien verabschiedet jetzt den Vertrag und damit ist es vor der Europawahl dann auch raus. Oder es sagt rechtzeitig vor der Europawahl, dass es da dabei ist und dann wird es auch nochmal wählen müssen. Das ist eigentlich die wichtigste Botschaft und aus der Perspektive von Frau May kann man das Ganze so zusammenfassen. Sie wollte eine bedingungslose Verlängerung um 3 Monate. Bekommen hat sie jetzt heute Abend nur eine bedingungslose Verlängerung um 2 Wochen, nämlich erstmal bedingungslos nur bis zum 12. April.
Ist denn damit der ungeregelte Brexit endgültig vom Tisch?
Nein, ungeregelter Brexit ist damit nicht endgültig vom Tisch, denn zum Beispiel, wenn Großbritannien bis zum 12. April keine Lösung gefunden hat, aber auch nicht an den Europawahlen teilnehmen will, dann gibt es eine ungeregelte Lösung. Und die andere wäre auch möglich, wenn man sagt, Großbritannien nimmt an den Wahlen teil, man nimmt dann nochmal eine längere Frist, zum Beispiel bis Ende des Jahres, aber einigt sich auch in dieser Frist nicht, ja, dann ist auch weiter ein ungeregelter Brexit möglich.
Dankeschön nach Brüssel. Markus Preis. Blöd für alle, die morgen ein Referat halten müssen. Heute war Wikipedia für 24 Stunden nicht erreichbar. Eine Aktion, mit der die Autoren gegen die geplante EU-Urheberrechtsreform protestieren und den umstrittenen Artikel 13. Wikipedia ist zwar von der Richtlinie ausgenommen, die Autoren befürchten aber erhebliche Einschränkungen. Sogenannte Upload-Filter könnten wichtige Inhalte blockieren, wenn User Bilder und Videos ohne Lizenz auf die Seite stellen. Zum Unmut trägt auch bei, dass die Bundesregierung dabei keine gute Figur macht. Im Koalitionsvertrag hat sie die Upload-Filter zwar klar abgelehnt, der EU-Reform stimmte sie am Ende aber zu. Pia Uffelmann.
Wer etwas bei Wikipedia sucht, sieht heute schwarz. Die deutsche Wikipedia-Seite positioniert sich gegen die Urheberrechtsreform der EU und spricht von einer letzten Chance. Gegner kritisieren besonders den Artikel 13 der Reform. Der legt fest, dass große Plattformen wie YouTube, Facebook oder Instagram für alle Inhalte haften, die Nutzer bei ihnen hochladen. Bevor sie beispielsweise Musik oder Videos hochladen, muss das Copyright geklärt werden, um Künstler fair zu vergüten. Klären die Plattformen es nicht, können sogenannte Upload-Filter eingesetzt werden. Programme, die prüfen sollen, ob hochgeladene Inhalte urheberrechtlich geschützt sind. Kritiker befürchten, dass bestimmte Inhalte so aussortiert werden könnten und gar nicht mehr ins Internet gelangen, wie beispielsweise Satiren. Laut Artikel 13 sollen die Maßnahmen verhältnismäßig sein und nicht zu einer allgemeinen Überwachung führen. Außerdem soll es erlaubt sein, Werke zu kritisieren oder satirisch zu verfremden. Vor der Abstimmung im EU-Parlament am Dienstag kommt von Kanzlerin Merkel heute ein deutliches Signal für die Reform.
Müssen wir am Ende bereit sein, ein Stück auch von unseren Positionen abzugeben, damit andere auch Kompromisse eingehen? Oder sagen wir nein, einmal niedergeschrieben, Koalitionsvereinbarung 2017, null Veränderung? Ich glaube, dann können wir keine guten Partner sein. Und das ist natürlich hart, das ist schwierig. Und wir werden ja auch versuchen, das ohne die in der Richtlinie gar nicht genannten Upload-Filter da auszukommen.
Die CDU schlägt vor, dass solche Filter auf nationaler Ebene, also in Deutschland, verhindert werden sollen. Das überzeugt nicht jeden.
Wenn manche Länder in der EU Upload-Filter verlangen, dann werden die Plattformen die einführen. Und wenn wir keine gemeinsamen Regeln fürs Urheberrecht europaweit finden können, dann gelten am Ende die Regeln, die Google oder Facebook sich selbst gesetzt haben.
Für die SPD liegt der Ball nun erst einmal in Brüssel.
Da setzen wir uns dafür ein, dass der Artikel 13 aus der Urheberrechtslinie rauskommt, wegen der Problematik mit den Upload-Filtern. Aber wir sagen auch, wir wollen eine Urheberrechtsrichtlinie. Wir wollen die Leistung, die künstlerische, die geistige Leistung von Menschen auch vergütet wissen.
Ob es für die Streichung des umstrittenen Artikels am Dienstag in Brüssel eine Mehrheit geben wird? Ungewiss. Einig sind sich beide Seiten. Grundsätzlich braucht es eine Reform, damit Urheber besser bezahlt und neue Regeln für das Internet geschaffen werden. Die Grünen-Europaabgeordnete Helga Trüpel kämpft für die Reform.
So wie ich auch im analogen Kapitalismus will, dass es Standards gibt für Soziales und Ökologie und Arbeitnehmer- und Nehmerinnenschutz, möchte ich auch, dass es gute Regeln für das Netz gibt. Das ist für mich durchaus vereinbar mit Meinungsfreiheit.
Allen Beteiligten scheint klar, eine Reform muss kommen. Unklar ist, ob mit oder ohne Artikel 13. Am Dienstag wird es dazu Neuigkeiten aus Brüssel geben.
Sie geben Schminktipps auf YouTube, präsentieren auf Instagram oder Facebook neuen Schmuck oder zeigen, was Sie essen. Sogenannte Influencer lassen Ihre Fans im Internet regelmäßig an Ihrem Alltag teilhaben und werben dabei auch für Produkte. Manche erreichen so Millionen Follower in den sozialen Netzwerken. Oft ist es schwer zu erkennen, ob es Werbung ist oder der Blick ins private Wohnzimmer. Diese Frage beschäftigt zunehmend auch Gerichte, denn es häufen sich Abmahnungen wegen Veröffentlichungen mit vermeintlicher Schleichwerbung. Doch wo fängt in sozialen Netzwerken Werbung an? Stefan Lehnhardt in kurz erklärt.
Influencer können mit ihren Posts viel Geld verdienen. Wie viel, das hängt unter anderem von der Zahl ihrer Follower ab oder von der Zahl der Kommentare. Bloggerin Vreni Frost sagt, pro 10.000 Follower sind so rund 100 Euro drin. Aber warum steht vor allem auf Instagram jetzt fast überall Werbung, Anzeige, Ad oder Advertisement? Es gibt da den Verband Sozialer Wettbewerb, VSW. Der will, so schreibt er selbst, unlauteren Wettbewerb und Wirtschaftskriminalität bekämpfen. Deshalb mahnt er derzeit vor allem Instagram-User ab. Der Vorwurf? Schleichwerbung. Die Drohung? Hohe Strafzahlungen. Kompliziert wird es, wenn für einen Post gar kein Geld fließt und es auch keine andere Gegenleistung gibt. Beispiel Fitnessmodel Fiona Erdmann. Auf diesem Foto hatte sie die Marke ihrer Leggings getaggt. Ohne dafür Geld zu bekommen, sagt sie. Wer auf diesen Tag draufklickt, kommt direkt zur Instagram-Seite des Unternehmens. Das Landgericht Itzehoe entschied in ihrem Fall, solche Tags müssten prinzipiell als Werbung gekennzeichnet werden. Anders im Fall von Vreni Frost. Auch sie hatte Marken getaggt, zum Beispiel als Hinweis zu einer Modefirma. Urteil Kammergericht Berlin, nicht jeder Tag müsse zwangsläufig gekennzeichnet werden. Gerichte urteilen unterschiedlich. Auch deswegen markieren Nutzer im Zweifel eher alles als Werbung. Selbst Mini-User wie ich. Dem Verbraucher gibt das keine Orientierung. Wo muss Werbung draufstehen und wo nicht? Darauf könnten diese Prozesse eine Antwort liefern. Kathi Hummels und Fitnessbloggerin Pamela Reif. Sie haben angekündigt und sicher auch das Geld, bis vor den Bundesgerichtshof zu ziehen. Und erst dann, mit einem BGH-Urteil, könnte es, zumindest in Deutschland, Klarheit geben.
Ja, und Pamela Reif hat heute einen ersten Schleichwerbungsprozess verloren. Das Landgericht Karlsruhe entschied, dass die Influencerin auf Instagram nicht für Produkte oder Anbieter werben darf, ohne das kenntlich zu machen. Der Verband Sozialer Wettbewerb hatte gegen die Influencerin eine Unterlassungsklage erhoben. Die Richter urteilten, besonders die überwiegend jungen Menschen, die zu ihren 4,1 Millionen Followern gehören, seien leicht zu beeinflussen und müssten geschützt werden. Ob Pamela Reif nun in die nächste Instanz vor den Bundesgerichtshof geht, wird sich zeigen. Michael Matthias Nordhardt.
Lifestyle und Fitness auf Instagram. Mit gut 4 Millionen Followern gehört Pamela Reif zu den erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands. Auf ihrem Profil zeigt sie sich ihren Fans und macht Werbung. Im Januar sagte sie dazu vor Gericht:
Das, was für mich wirklich Werbung ist, Markenposts, für die ich bezahlt werde, die markiere ich auch mit Werbung. Aber alles andere, Produktempfehlungen von mir, Sachen, die ich mir selber gekauft habe und dann markiere, das ist für mich einfach keine Werbung.
Bei dem Streit geht es auch um diesen Post. Durch einen Klick auf das Foto erschienen sogenannte Tags. Klickt man auf diese Tags, gelangt man zu den verlinkten Marken und kann dort Kleidung und Accessoires kaufen. Diese Aufnahmen hatte Reif nach eigener Aussage nicht als Werbung gekennzeichnet, weil sie sie privat und ohne Bezahlung hochgeladen hatte. Trotzdem sei das Werbung und müsse gekennzeichnet werden, urteilte das Landgericht in Karlsruhe heute, weil Influencer mit ihren Posts immer auch ihr eigenes Image pflegen. Die Entscheidung hat auch die oft jungen Instagram-Nutzer im Blick.
Gerade diese jungen Leute sind natürlich besonders schutzwürdig, dahingehend, dass sie gerade vor Schleichwerbung, für die das Gericht das Vorgehen von Frau Reif hält, geschützt werden müssen.
Nach dem Urteil muss Pamela Reif alle ihre Fotos mit verlinkten Marken als Werbung kennzeichnen. Deutschlandweit stehen derzeit mehrere Influencer vor Gericht. Am Ende könnte der Bundesgerichtshof verbindlich klären, was erlaubt ist und was nicht.
Es ist so leicht. Man braucht einen Internetanschluss, die entsprechende Webseite und dann kann's losgehen mit dem Geldgewinnen. Ganz legal. Sagen Online-Casinos und Anbieter von Sportwetten. Was viele Spieler häufig nicht wissen, die allermeisten dieser Angebote im Internet haben keine deutsche Lizenz, sind nur geduldet. Spielerschutz oder gar Jugendschutz, Fehlanzeige. Eine rechtliche Grauzone. Seit langem ringen die Ministerpräsidenten der Länder um eine Reform des Glücksspielstaatsvertrags. Es ist eine komplizierte Gemengelage. Nur bei den Sportwetten fand man heute eine Übergangsregelung. Eine umfassende Glücksspielreform lässt jedoch weiter auf sich warten. Zum Leidwesen von Experten und wohl auch von süchtigen Spielern. Sebastian Dieliger und Magdalena Haupt.
Volker Brümmer war spielsüchtig. 300.000 Euro hat er durchs Zocken verloren, hatte keine Energie mehr für Familie und Freunde. Als er mit dem Spielen aufhörte, war er völlig am Ende.
Das war ja nicht nur das Spielende an sich, sondern das hätte auch bedeutet, dass ich mein Leben beenden wollte. Weil wenn man alles belügt und alles betrügt um sich herum, wenn man nichts wert ist, dann hat man auf dieser Welt auch nichts verloren. Und da war die Entscheidung klar. Und es hat einen Schritt gefehlt am Bahngleis.
Ein großes Problem sei das Spielen im Internet, sagt er. Bestimmte Sportwettenanbieter und Online-Casinos sind nach derzeit geltendem Recht zwar illegal, werden aber trotzdem im Internet angeboten. Kritik kommt vom Experten.
Deutschland ist im Augenblick ein Paradies für illegale Anbieter. Die Länder sollten endlich eine Glücksspielaufsichtsbehörde schaffen, die auch Lizenzen sicher vergeben kann, die auch die kontrollieren kann, die auch vollziehen kann. Das heißt, die den Glücksspielmarkt reguliert, wie in anderen Ländern.
Eine solche zentrale Kontrollstelle gibt es in Deutschland derzeit nicht. Volker Brümmer hat eine lange Therapie hinter sich. Strengere Kontrollen hätten ihn vielleicht vor dem Ruin bewahrt.
Zwei verschiedene Socken, beide kunterbunt. Eine Geste der Verbundenheit vieler Menschen heute anlässlich des Welt-Down-Syndrom-Tags. Unter dem Hashtag RocksOrSocks auch im Netz. Das 21. Chromosom ist bei Menschen mit Down-Syndrom dreimal vorhanden. Und die Chromosomen sehen nämlich ein bisschen so aus wie bunte Socken, fotografiert man sie unter dem Mikroskop. Für viele Schwangere ist es eine schwierige Entscheidung, ob sie ihr Kind auf Trisomie 21 testen lassen oder nicht. Bisher mussten werdende Mütter den Test selbst zahlen, aber ab Herbst könnte sich das ändern. Dann wird im Bundestag entschieden, ob künftig die Kassen die Kosten dafür übernehmen. Kritiker befürchten allerdings, dass dann Menschen aussortiert werden könnten. Carsten Schabowski.
Denis Lavrens ist 33 Jahre alt. Er hat einen fast normalen Alltag. Seit etwa 15 Jahren arbeitet er in der Stiftung Bethel. Er schneidet alte Briefmarken aus, die später an Sammler verkauft werden. Netto Monatslohn 140 Euro.
Wir fangen um 8 Uhr an bis um 4 Uhr. Dann ist hier Schluss.
Ob es Menschen mit Trisomie 21 auch zukünftig gibt? Ein einfacher Bluttest gibt mittlerweile Hinweise auf so eine genetische Störung, schon ab der 10. Schwangerschaftswoche. Bisher müssen Eltern den Test selber zahlen, kosten mindestens 130 Euro. Jetzt soll das wahrscheinlich, zumindest für Risikoschwangere, zur Kassenleistung werden. Die Lebenshilfe kritisiert das.
Da kann man sich fragen, kommt es zum Aussortieren? Ganz systematisch, ganz planvoll.
Offizielle Zahlen gibt es nicht, aber Experten glauben, dass auch wegen solcher Tests die meisten Ungeborenen mit Down-Syndrom abgetrieben werden. Entsprechend lebhaft dürfte die geplante Bundestagsdebatte im April werden.
Ich bin der Meinung, dass wir genau darüber diskutieren müssen, wie können wir die Situation von Familien mit behinderten Kindern, wie können wir die Situation von Menschen mit Behinderung in Deutschland noch weiter verbessern.
Auch dieses Video, veröffentlicht im Netz zum heutigen World-Down-Syndrom-Tag, soll zeigen, dass es im Grunde keine großen Unterschiede gibt. Auch Denis Lavrens hat bei dem Video mitgemacht.
Lesen Sie noch ein Buch? Weit mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung liest jedenfalls nur noch selten oder nie, sagt der Buchhandel. Das ist schade, denn nach wie vor gibt es viele neue Bücher, die begeistern, zum Träumen einladen oder eine Nachtsverspannung nicht schlafen lassen. Von heute an ist die Leipziger Buchmesse wieder geöffnet und im Fokus die Verleihung des Preises der Buchmesse, eine der wichtigsten Literaturauszeichnungen Deutschlands. Andreas Franz.
Erster Besuchertag und gleich das richtige Wetter zum Leipziger Bücherfrühling. Das Buch- und Lesefestival beginnt mit einem Höhepunkt, dem Preis der Leipziger Buchmesse. In der Kategorie Belletristik gewinnt Anke Stelling für Schäfchen im Trockenen. Ein scharfkantiger, unbequemer Roman über verlorene Illusionen der heutigen Zeit.
Suchen Sie mal ein Buch, das diese Eigenschaften Wut, Witz und Intelligenz vereint. Nicht so einfach.
Bestes Sachbuch wurde Wolfszeit, Deutschland und die Deutschen 1945 bis 1955. Und für die beste Übersetzung wurde Eva Ruth Wemme ausgezeichnet. In diesem Jahr ist Tschechien zu Gast auf der Buchmesse. Es wird zurückgeblickt auf 30 Jahre friedliche und samtene Revolution. Die Messe möchte aber auch Jugendliche fürs Lesen und für politisches Engagement begeistern.
Wir glauben einfach, dass mit Leseförderung und Medienbildung alles beginnt. Und wenn wir auch als Messe, jetzt mal kommerziell gesprochen, wenn wir Leser von morgen haben wollen, dann müssen wir sie in der Kindheit ausbilden. Wir haben sehr viele Kinder und Jugendliche auf der Messe und es gibt ein breites Programm, sowohl für die Profis, die Leseförderung betreiben, als auch für die Kids selbst, sie zu den Büchern zu bringen.
Es wird wieder mehr gelesen. Die Absatzzahlen sind gegenüber dem vergangenen Jahr leicht gestiegen. Verlage und Buchhändler hätten ihre Lektion gelernt, heißt es in Leipzig. Der Handel muss Brücken schlagen. Vom Buch zum Digitalen und zurück.
Tag für Tag wird es ein klein bisschen wärmer, außer im äußersten Norden. Aber im restlichen Land können Sie sich schon langsam mal überlegen, die dicken Winterjacken wegzupacken. Hier sind die Aussichten.
Heute Nacht halten sich im Norden und nach Osten hin dichte Wolken. Sonst ist es klar, örtlich bildet sich Nebel. Am Tag gibt es vom Süden und Westen bis in die Mitte viel Sonne. Die verbliebenen Wolkenfelder ziehen sich bis zum Abend in den Nordosten zurück. Die Höchstwerte auf Sylt 9 Grad, sonst zweistellig, stellenweise bis 20 Grad. Morgen Nacht kühlt es ab auf Werte zwischen 7 und minus 3 Grad.
Das war das Nachtmagazin für heute. Danke fürs Zuschauen. Hier folgt jetzt der Kroatien-Krimi. Die nächste Tagesschau sehen Sie gegen 2.05 Uhr. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Kommen Sie gut durch die Nacht oder schlafen Sie gut.